ARD.
Also der Grund, warum Viggo von Bülow auftaucht, ist ja nicht nur, dass er jetzt gerade letztes Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, sondern auch, er vermittelt ja Wolfgang eine Message, die zum Beispiel heißt, nimm nicht die Leute ernst, die dir etwas mit großem Ernst verkaufen wollen. Da hat er sich ja auch immer drüber lustig gemacht, sowohl auf der Bühne und in seinen Werken wie auch privat. Und deswegen 2003, weil ich glaube, das war so eine Übergangszeit zwischen den 90er Jahren, wo noch viel egal war, ne? Die Mieten waren billig, man konnte machen, was man wollte. Und auf der anderen Seite eben die Jetztzeit, wo die Mieten halt nicht mehr so sind, wie sie früher waren und wo auch die gesellschaftlichen Debatten alle etwas ernster geworden sind und unversöhnlicher und die Fronten etwas verhärtet. Und so 2003 steht so irgendwie so dazwischen, zwischen diesen beiden Polen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Tilman Dirr ist nicht nur Loyaux-Fan und selbst Kabarettist, er schreibt auch Romane und sein neuester heißt Wie sind Sie hier reingekommen? Der spielt 2003 in Berlin und Viggo von Bülow, also Loyaux, spielt eine Hauptrolle, oder Nadine?
Ja, genau so ist es. Viggo von Bülow ist 80 Jahre alt im Roman, also wir haben ja das Jahr 2003 und er wird in diesem Buch zu einer Art väterlichem Freund für Wolfgang. Das ist der eigentliche Held des Romans und der ist 20 Jahre alt und er zieht von der Provinz in die Hauptstadt ohne große Ambitionen oder Erwartungen, sondern einfach nur, weil man das halt so macht. Berlin, da wollen alle hin, da ist die Party, jedenfalls damals noch. Ja, dass jetzt aber dieser ältere Herr, mit dem er in einem Café in Berlin-Charlottenburg ins Gespräch kommt, Loriot ist, das kriegt er erst viel später mit. Das weiß er nämlich gar nicht, er erkennt ihn erstmal gar nicht. Und überhaupt stolpert dieser Wolfgang in diverse Szenen und Milieus, einfach so rein, hat naiv, widerwillig und auch unbedarft überall Erfolg. Als Schauspieler, Performance-Künstler und Studentenaktivist, alles eher so per Zufall. Es ist also so eine Art Schelmenroman in Berlin im Jahr 2003 mit Loriot als väterlichem Sidekick. Also es ist eine Satire und ich kann dir sagen, die ist so lustig, dass ich wirklich oft laut loslachen musste beim Lesen.
Also wenn man über Loriot schreibt, muss man ja auch selber komisch sein, habe ich gerade gedacht. Tilman Dirr ist ja Kabarettist, Poetry Slammer, Lesebühnenautor. Der ist da also zu Hause sozusagen im komischen Fach.
Genau, das ist das, was er kann, worin er sich wohlfühlt. Er ist gerade mit seinem Programm Bier Royal auch auf Tour und er veranstaltet regelmäßig die Lesebühne Prunk und Prosa mit in Berlin in der Uferfabrik. Aber dieser Roman ist eben auch lustig, weil man wirklich Personen und Protagonisten der damaligen Kunst-, Theater-, Lesebühnenszene wiedererkennt im Buch, ohne dass sie beim Namen genannt werden. Und ich habe auch einiges von dem Spirit damals wiedererkannt. Ich bin dann 1996 zum Studieren nach Berlin gezogen, also auch eine Zugezogene, ja. Und damals, als ich hierher kam, war wirklich ja noch alles möglich, alles war spottbillig, alles war wild. Ja, bis dann der langsame Wandel eben in den Nullerjahren so begann. Aber Anne-Dore, wem erzähle ich das? Du bist ja Berlinerin, ne?
Ja.
Wie ist denn dein Blick auf diese Zeit?
Naja, also ich habe dann 97 Abi gemacht, jetzt ist es raus. Und ich war natürlich damals auch viel unterwegs. An der Uni war ich, glaube ich, meistens die einzige gebürtige Berlinerin. Also es waren halt lauter Zugezogene, so wie du auch, die alle irgendwie den großen Vibe der Großstadt erleben wollten. Und klar, ich erinnere mich auch an diese wunderbare Zeit der Lesebühnen. Also damals gab es die Russendisco mit Wladimir Kaminer,
genau,
in der Torstraße.
Genau, da war ich auch ganz oft.
Ja, guck mal, wahrscheinlich sind wir uns damals schon begegnet. Oder die Anfänge von tollen Autorinnen wie Kirsten Fuchs zum Beispiel oder die Band Föhn mit Tilman Ramstedt, Florian Werner und so weiter. Also das war schon eine gute Zeit, muss ich sagen, an die ich auch gerne zurückdenke.
Das stimmt, ich habe auch kaum Berlinerinnen und Berliner gebürtig im Studium kennengelernt.
Ja, die flüchten dann vielleicht irgendwo anders hin. Aber sag mal, bei Orte und Worte, da verabreden wir uns ja immer mit Autorinnen und Autoren an Orten, die für sie wichtig sind oder fürs Buch wichtig sind. Wo hast du dich mit Tilman Dirr verabredet? Auf der Lesebühne?
Nee, wir haben uns am Savigny-Platz in Berlin getroffen. Der war schon damals nicht einer der coolen Orte, sondern damals schon einer eher der alten Berliner Orte. Ne? Und hier hat Loriot Viggo von Bülow tatsächlich gewohnt, wenn er in Berlin war. Er ist ja immer gependelt zwischen dem Starnberger See und Berlin. Ja, und hier habe ich mich mit Tilman Bier verabredet und getroffen.
Ja, und welche Spuren der Komiker dort am Savigny-Platz hinterlassen hat, das habt ihr euch angeguckt. Tilman Dirr und Nadine jetzt auf den Spuren von Loriot.
Wir stehen hier am Savignyplatz, ein Altbau, ein schicker Altbau, muss man sagen. Tillmann, wann hast du dieses Haus entdeckt?
Ich habe es folgendermaßen entdeckt. Zum einen, weil er häufig darüber gesprochen hat, dass er da wohnt. Auch nach seinem Tod ist es häufig erwähnt worden in Artikeln. Und es gibt einen Cartoon-Band, der heißt Cartoons für Loriot, wo viele Leute auf ihn rekurriert haben, irgendwie Witze von ihm adaptiert haben oder Sachen mit ihm machen. Und F.W. Bernstein hat dieses Haus hier gezeichnet, hat gesagt, hier hat er übrigens gewohnt, wenn er in Berlin war, oben im Türmchen, im Savignyplatz. Da war er schon tot, das heißt, man konnte ihn dann nicht mehr belästigen, dann kann man auch seine Privatadresse ausplaudern. Also ich glaube auch nicht, dass F.W. Bernstein Ärger dafür bekommen hat.
Im Türmchen? Sehen wir hier ein Türmchen? Da, wo ist es denn? Hier ist ein großer Baum vor dem Haus.
Ja, da oben, da sieht man leicht, man sieht es natürlich von der anderen Straßenseite besser.
Ja, ach da, ja. Meinst du, wir sehen hier noch irgendwelche Spuren?
Tja, eine Nudel oder sowas, meinst du?
Vielleicht.
Aber Frohwein, guck dir das mal an, das ist auch lustig. Kennst du Lothar Frohwein? Das ist eine Figur von ihm. Es gibt in Papa Anteporta ist ein Dichter, der erscheint. Die gehen zusammen zu einer Dichterlesung und da erscheint ein langhaariger, mit einem Kunstledermantel bekleideter Dichter, der eine breite Zahnlatte hat, auch gespielt von Loriot, und wird angekündigt mit einem großer lebender Dichter, einer der wichtigsten heute noch deutschsprachigen Dichter, Lothar Frohlein. Und dann sagt er, Frohwein, mein Name ist Frohwein. Und das steht hier an der Klingel, das ist ja auch lustig.
Auf jeden Fall.
Also vielleicht ist das noch eine, wer weiß, wo er den Namen her hat, vielleicht hat er ihn von seinem Nachbarn, who knows.
Ich sehe schon, du bist ein Loriot-Experte. Hier ist auch noch eine Gedenktafel an dem Haus angebracht. In diesem Hause starb Georges Gros, Zeichner und Maler. Gibt es da eine Verbindung?
Ich weiß es nicht genau, aber er hat ja natürlich, also Vico von Bülow hat ja viele Zeichnervorbilder gehabt. Er hat auch mal in einer Home-Story einen Journalisten durch sein Haus in Bayern geführt und in seinem Arbeitszimmer hingen viele Bilder, teilweise auch Originale von Künstlern, die er verehrt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Georges Gros dazu zählt und dass er deshalb damals diese Wohnung hier gekauft hat, weil er ihm etwas näher sein wollte. Ich kann es aber nicht beschwören. So weit ins Private gehen meine Kenntnisse nicht über ihn.
Lustigerweise ist hier in diesem Haus auch eine Pizzeria, eine Osteria, ein italienisches Restaurant. Hier stehen Stühle auf der Terrasse und Tische. Sie scheint noch zuzuhaben, aber sollen wir uns da nicht mal hinsetzen vielleicht? Einfach so?
Ja, solange es hier keinen stört.
Und lustigerweise sage ich deshalb, weil eine Pizzeria, ein italienisches Restaurant in deinem Roman ja eine Rolle spielt. Dein Protagonist Wolfgang Schneider lernt Vico von Bülow durch Zufall in einer Pizzeria kennen.
Ja.
Komm, wir schleichen uns mal auf diese Terrasse hier. Vielleicht hier einfach in die Ecke.
Ja.
Ja. Tillmann, dein Buch, wie sind Sie hier reingekommen? Da geht es um Wolfgang Schneider, der ist 20 Jahre alt. Er zieht auf jeden Fall nach Berlin, das ist so the place to be, da wollen alle hin. Angeblich kann hier jeder so sein, wie er will, und das verspricht Spaß. Aber Wolfgang findet vor allem eins, nämlich großen Ernst in dieser Stadt. Er kommt also hierher und freundet sich mit einem älteren Herrn an. Durch Zufall trifft er Vico von Bülow, besser bekannt als Loriot. Und zwar in einer Pizzeria. Und weil wir uns jetzt gerade hier auch so schön neben das ehemalige Wohnhaus von Vico von Bülow gesetzt haben, hier auf die leere Terrasse einer Pizzeria, schlage ich vor, ja, magst du mal die Szene lesen, als die beiden sich zum ersten Mal begegnen in dieser Pizzeria?
Machen wir. Also Wolfgang sitzt auf der Terrasse, sieht einen älteren Herrn mit einem anderen im Gespräch, fragt sich, worüber reden die da? Die reden die ganze Zeit über Oper. Oper ist etwas, was Wolfgang etwas seltsam und langweilig findet. Und er weiß überhaupt nicht, wem er da eigentlich nebenan sitzt. Aus dem Hauseingang kam ein Junge, vielleicht 15 Jahre alt, und lief am Café vorbei. Ach, hallo Herr von Bülow, grüßte er, als er den älteren Herrn dort sitzen sah. Der bekam einen irren Blick, griff zu seinem Gehstock, riss ihn in die Höhe, fuchtelte damit herum und rief dem Jungen hinterher, »Du Rotzlümmel, mach dich runter vom Hof!« »Oh Gott«, dachte Wolfgang. »Okay, der Alte war also nicht verbittert, der war dement.« Wolfgang kannte das. Gerade in der Frühphase konnten solche Leute auf Knopfdruck wie ausgewechselt sein. Der Opa seiner Schulfreundin Nadine Seibel war so einer. Eben noch hatte er friedlich und milde lächelnd auf dem Sofa gesessen. Eine Minute später war er aufgesprungen, hatte gebrüllt, »Ihr kriegt mich nicht, ihr Bolschewistenschweine! Niemals!« und war aus dem Haus gestürmt. Wolfgang musste dann mithelfen, den entwischten Opa zu suchen. Der hatte zwar vergessen, dass der Krieg vorbei war, aber die Fähigkeit, sich in einem Wohngebiet zu verstecken, hatte er seit Stalingrad nicht verlernt. Tief traurig eigentlich. Der Alte sah immer noch dem Jungen hinterher und drohte mit dem Stock. Aber der Junge lachte nur und rief einen völlig zusammenhanglosen Satz. »Ich will jetzt meine Platte hören!« Auch der Jüngere lachte vor sich hin. Merkte der nicht, dass mit dem Alten etwas nicht stimmte? Machte der sich lustig? »Wo waren wir jetzt?« sagte der Alte, als der Junge außer Sichtweite und der Stock beiseite gelegt war. »Puccini«, sagte der Jüngere. »Ah ja«, sagte der Alte und fuhr fort, sprach von Sängern, Gesangsstilen und Opernaufnahmen. Man müsse mal in diese und jene Oper in München gehen, da sänge der und der, das sollte man gesehen haben. Vor allem aber sollte man jetzt noch eine Karaffe Wein bestellen. Auf einmal war er wieder völlig klar, wach, begeistert, fröhlich, angeknipst. »Erschreckend«, dachte Wolfgang. »Eigentlich könnte man so doch ganz gut alt sein. Im Café Wein trinken und sich über Sachen unterhalten, die einem Spaß machten. Auch wenn es in Wolfgangs Fall nicht gerade Oper sein musste. Aber der Teufel der Alterskrankheiten saß einem im Nacken. Schlechte Laune, Starrsinn, im schlimmsten Fall Alzheimer. Noch war Wolfgang weit davon entfernt. Aber vor ein paar Jahren war er auch noch weit entfernt von schrecklichen Nebenjobs. Irgendwann kam alles näher. Wahrscheinlich passierte das eben alles so. Er trank sein Campari aus und ging nach Hause.
Vielen Dank. Was ist dieser Wolfgang eigentlich für ein Typ? Also Wolfgang ist 20, zieht nach Berlin aus Löhne im Kreis Herford in Westfalen, kommt nach Berlin und kennt hier niemanden, schreibt sich für Sozialwissenschaften ein, einfach so, ohne zu wissen, was er eigentlich damit will und ohne großes Interesse daran zu haben und stolpert so durch die Welt. Etwas naiv vielleicht? Wie würdest du ihn beschreiben?
Also naiv auf jeden Fall. Ja, er weiß tatsächlich nicht so genau, was er mit sich anfangen soll. Er ist ganz gut über die Schulzeit gekommen. Eigentlich ist er recht intelligent, nur hat er mit dieser Intelligenz nie was anfangen können. Also sein Elternhaus ist relativ kunstfern, nicht doof oder so. Also Arbeiter, die es zum eigenen Betrieb und zu Geld gebracht haben. Also jetzt nicht sozial schwach oder sowas. Aber er hat mit Kunst oder sowas nie was zu tun gehabt. Das lernt er eigentlich alles erst in Berlin kennen und weiß eigentlich gar nicht so genau, wo seine Interessen sind. Seine Jugend hat er verbracht mit Fantasy-Romanen und schlimmen amerikanischen B-Movies und Edgar-Wallace-Verfilmungen. Das hat ihm gereicht. Und das passiert dann eigentlich alles erst in Berlin, dass er überhaupt entdeckt, was es eigentlich alles gibt, was man machen kann, was die Stadt einem bietet, was einem Löhne nicht geboten hat. Und er ist tatsächlich ziemlich naiv, stolpert in alles tatsächlich irgendwie so rein und will eigentlich überall nur alles richtig machen. Hat keine großen Ambitionen, sondern denkt nur, ach, hier wird wahrscheinlich das und das von mir erwartet, dann mache ich das wahrscheinlich mal so. Und damit übererfüllt er die Erwartungen meistens. Und dadurch passieren dann die Sachen, die ihm passieren. Dann gerät er in Szenen rein, von denen er eigentlich gar nicht wollte, dass er da reingerät.
Ja, er gerät durch Zufall ans Theater. Eigentlich will er nur einen Job an der Kasse, weil er eben Geld braucht oder am Einlass. Und landet dann auf der Bühne, sogar mit einer Sprechrolle, einer kleinen. Er landet in so einer kommunistischen Hochschulgruppe, einfach weil er auch irgendwie Leute kennenlernen will. Und was war es noch?
Er wird zum Performance-Künstler wider Willen. Er ist auf einer Party, hat kurz vorher für ein Seminar das Kommunistische Manifest gelesen, kriegt da viele Biere und auch eine interessante Pille in die Hand gedrückt, die er nimmt. Und dann hat er einen Filmriss, springt über den Hof, wo gerade Leute mit Trommeln eine kleine Performance machen, greift sich ein Megafon und rappt das Kommunistische Manifest. Und alle sagen, was für eine großartige Kunstperformance der junge Mann da hingelegt hat und glauben, das wäre ernst gemeint gewesen. Und buchen ihn dann für andere Kunstperformances, wo er sich auch denkt, ah, die wollen wahrscheinlich, dass ich mich nackt ausziehe und mit Farbe bemale und gegen eine Leinwand springe. Und das macht er dann und das finden alle super, das passiert.
Wie sind Sie hier reingekommen? Warum dieser Titel? Das spielt auch auf Loriot an, oder?
Ja, es gibt diese Szene in dem Film Papa Ante Portas. Er schmeißt seinen Job hin, kommt deswegen sehr früh nach Hause, nämlich mittags, und erwischt die Putzfrau, die er nicht kennt, weil er ja tagsüber immer auf der Arbeit ist, wie sie gerade einen silbernen Kerzenständer in die Hand nimmt, um ihn zu polieren. Und er glaubt, sie wäre eine Diebin, die sich reingeschlichen hat und sagt, stellen Sie das wieder dahin. Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Haustür. Und ich habe gedacht, ich würde natürlich gerne ein Loriot-Zitat nehmen, um die Referenz herzustellen. Aber am besten natürlich eines, das nicht jeder kennt. Ein Klavier wäre totaler Quatsch gewesen und das wäre mir auch irgendwie zu platt. Und natürlich ist es einfach ein Titel, der genau auf das passt, was der Protagonist Wolfgang alles erlebt. Weil dadurch, dass er versucht, alles richtig zu machen, rutscht er in Sachen hinein, mit denen er nicht gerechnet hat. Und alle fragen sich, wer ist der Typ? Wie ist der hier reingekommen?
Du hast deinen Roman ja im Jahr 2003 angesiedelt. Also Wolfgang stolpert eben durch dieses Jahr 2003 in Berlin. Warum dieses Jahr? Ich meine, zum einen hat Vico von Bülow hier ja tatsächlich eine Gastprofessur gehabt an der UdK, an der Universität der Künste, im Fach Komik. War das der alleinige Grund, warum es das Jahr 2003 sein musste?
Nee, der alleinige war es nicht. Also der Grund, warum Vico von Bülow auftaucht, ist ja nicht nur, dass er jetzt gerade letztes Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, sondern auch, er vermittelt ja Wolfgang eine Message, die zum Beispiel heißt, nimm nicht die Leute ernst, die dir etwas mit großem Ernst verkaufen wollen. Da hat er sich ja auch immer drüber lustig gemacht, sowohl auf der Bühne und in seinen Werken wie auch privat. Und deswegen 2003, weil ich glaube, das war so eine Übergangszeit zwischen den 90er Jahren, wo noch viel egal war. Ne? Die Mieten waren billig, man konnte machen, was man wollte. Wenn man Künstler war, konnte man dreimal die Woche auftreten und hat damit wirklich genug Geld gehabt, um anständig zu leben. Und auf der anderen Seite eben die Jetztzeit, wo die Mieten halt nicht mehr so sind, wie sie früher waren und wo auch die gesellschaftlichen Debatten alle etwas ernster geworden sind und unversöhnlicher und die Fronten etwas verhärtet. Und so 2003 steht so irgendwie so dazwischen. Da gibt es so ein paar Sachen, die haben sich damals schon angekündigt. Es taucht ja auch nicht umsonst die Theaterszene da auf, weil da ist das sehr präsent. Also diese Unbedingtheit, ja, also irgendwas mit großem Nachdruck zu vertreten und auch nicht bereit sein zur Diskussion. Das ist, glaube ich, eine Zeit 2003, in der wir da so gerade dazwischen waren, zwischen diesen beiden Polen.
Wie hast du das selbst erlebt? Also du bist, glaube ich, im Jahr 2000 nach Berlin gezogen, ne?
Ja, ich selber habe es natürlich in der Zeit nicht wahrgenommen, weil ich ja nicht die Rückschauperspektive hatte. Ich wusste ja nicht, wo es hingeht. 2003. Das kann man natürlich alles nur in der Rückschau feststellen, wenn man weiß, wohin wir uns jetzt bewegt haben. Ich selbst habe, glaube ich, 2003 mehrere noch relativ wenig Gedanken gemacht und war noch so ein bisschen im Dulieu-Modus. Ich habe noch studiert, es war alles relativ egal, mir ging es ganz gut. Ich habe auch nicht übermäßig Miete bezahlt und ich war gerade dabei, so auch auf die Bühne zu gehen und bei Lesebühnen und sowas anzufangen. Es war alles noch so ein bisschen, ja, es war schön. So, ja, klar. Aber das ist ja so, ist es, so geht es den Leuten im Buch ja auch. Ne? Die machen sich auch keine großen Gedanken darüber, wo es hingeht. Ne? Und die merken dann vielleicht erst ein bisschen später, welche Zeit das eigentlich gewesen ist.
Warum bist du denn nach Berlin gezogen?
Also ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen und zum einen wollte ich einfach mal weg. Ich war ja mein ganzes Leben vorher in Frankfurt und ja, mein Gott, man kann ja auch mal irgendwo anders hin. Ich dachte, das muss ja auch noch mehr geben als das. Und Berlin war die einzige Stadt, in der ich vorher überhaupt mal wenigstens ein paar Tage gewesen bin. Ich kannte sonst nichts in Deutschland und fand das immer sympathisch und interessant und habe gedacht, naja, dann muss es wohl das sein.
Hast du dir irgendwas Bestimmtes versprochen? Große Freiheit? Wie waren deine Erwartungen?
Ich selbst habe eigentlich keine großen Erwartungen gehabt, außer mal mit anderen Leuten zu tun zu haben. Das war glaube ich, am allerwichtigsten. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, dass die Kneipen die ganze Nacht auf sind. Das war auch so. Ich hatte dann aber, in Frankfurt hatte man das Problem, wo kriegt man nachts noch was zu trinken? In Berlin hatte man das Problem, wo kriege ich noch einen Sitzplatz in der Kneipe? Es war einfach alles voll damals. Die Kneipen waren noch auf, aber es gab halt nichts zu sitzen. Ja.
Wie bist du denn dann eigentlich dazu gekommen, Autor zu werden, in die Lesebühnenszene gerutscht? Ist es bei dir auch so ein Reinrutschen gewesen oder steckte da schon mehr Plan dahinter?
Also ich wollte, glaube ich, schon immer komische Kunst machen. Ich wollte schon, glaube ich, seit ich 14 bin, irgendwas, entweder Schriftsteller im komischen Fach oder Kabarettist oder Musiker im komischen Fach. Also das wollte ich schon immer machen. Und dann war in der ersten Woche, in der ich in Berlin wohnte, las ich in der City, dass es die Reformbühne Heim und Welt damals noch im Café Burger gibt. Und habe ich gedacht, aha, da gehe ich mal hin. Und da standen dann junge Leute und lasen komische Texte vom Blatt. Und ich dachte, genau das habe ich gesucht, genau das will ich machen. Und dann hat es natürlich ein paar Jahre gedauert. Ich habe mir dann erstmal ein bisschen für die Schublade geschrieben, weil ich nicht sofort mich getraut habe, auf die Bühne zu gehen. Ich kannte ja nichts, ich habe ja überhaupt keine Erfahrung gehabt und habe das dann erstmal so für mich gemacht. Und dann nach ein paar Jahren habe ich mich dann getraut und habe dann gesagt, so, ich würde hier gerne mal. Und dann, ja, dann ging das so weiter. Aber so kam es dahin. Ich weiß nicht, wenn ich damals nicht in der City das gelesen hätte, naja, wahrscheinlich hätte ich es schon mitbekommen. Die Lesebühnenszene war ja groß damals. Die Veranstaltungen waren wöchentlich und man kam eigentlich kaum dran vorbei. Ja, aber das war ein großes Glück.
Das ist lustig, weil ich war sehr, sehr oft bei der Reformbühne Heim und Welt, damals als Zuschauerin, aber noch früher, glaube ich. Bin 1996 nach Berlin gezogen und habe dann wirklich ganz lange, bin ich so über die Lesebühnen getingelt. als Zuschauerin eben. Reformbühne Heim und Welt, LSD, Liebe statt Drogen, was gab es da noch? Die Surfpoeten, das Mittwochsfazit, Chaussee der Enthusiasten, all das. Es war wirklich eine großartige Zeit. Machst du das immer noch gerne oder wie hat sich das verändert seitdem?
Also ich mache es natürlich immer noch gerne. Ich mache ja auch zwei Lesebühnen in Berlin und eine in Frankfurt am Main. Es hat sich natürlich insoweit verändert, als dass die Protagonisten nicht mehr so dieses Schluffige haben. Ne? Es war so in den 90ern und Nullerjahren war das so, ja, Leute, die halt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche auftreten, Schwarzkohle kassieren, weil sowieso alles bar bezahlt wurde und keinen Vorverkauf gab und damit ihre 150-Euro-Wohnung bezahlen konnten, in der sie damals noch leben konnten. Und natürlich, das hat sich auch auf der Bühne reflektiert, die haben dann halt Geschichten erzählt, was ihnen so auf dem Weg von oder zur Kneipe passiert ist oder was sie sich so denken. Und das war ja auch, das hat auch seine Berechtigung so, und so war die Stadt und die Szene ja auch damals. Ich glaube allerdings, das ist so ein bisschen durch. Die Leute, die jetzt da hingehen, sind halt keine Studenten mehr, sondern die sind ja auch mit uns gealtert. Und wir haben mit unserer Lesebühne, die Prunk und Prosa heißt, auch aus diesem Grund das Konzept umgedreht und haben gesagt, wir machen jetzt einfach schick. Ne? Wir kommen jetzt in Abendgarderobe, trinken Sekt auf der Bühne. Es kostet dann halt einen zweistelligen Betrag, damit die Leute auch denken, ah, das lohnt sich, das scheint ja dann wirklich qualitativ zu sein. Es steht ein Klavier auf der Bühne, das ich spiele und sowas. Also insoweit hat sich das schon verändert. Und dieser Off-Gedanke, dieses, wir machen hier irgendwas in einer klebrigen Kneipe oder sowas, das ist, glaube ich, zum großen Teil verschwunden.
Ja, ich weiß auch noch. Also da standen einfach Menschen in Jeans und Kapuzenpulli auf der Bühne und haben von Zetteln abgelesen. Und das war aber unglaublich charmant. Ja. Es ist ja auch ein großer Bestandteil in deinem Buch. Da ist Wolfgang ja auch auf den Lesebühnen unterwegs. Das spielt ja auch im Roman eine Rolle. Und zwar soll er für Vico von Bülow, Loriot, recherchieren, was denn so den Humor, was es denn da so gibt auf den Bühnen in Berlin an Leuten, die eben nicht im Fernsehen oder auf CD auftauchen. Und er tingelt dann also auch so über die Lesebühnen. Und da tauchen dann auch Menschen auf. Also du machst dir einen Spaß daraus, so echte Menschen zu verstecken in diesen Texten. Also Wladimir Kaminer habe ich erkannt. Und auch einen gewissen Bastian Sick meine ich erkannt zu haben. Da gibt es eine wirklich sehr lustige Szene, wo ein nervtötender Mensch auf der Bühne steht, ein Grammatik-Nerd und sein Wissen zum Besten gibt und damit alle unglaublich nervt. Wie ist der in deinen Roman gerutscht, Bastian Sick?
Also diesen Auftritt von ihm gab es nicht. Jedenfalls habe ich es nicht wahrgenommen. Also zum einen hat es mir Spaß gemacht, Leute darzustellen, die erst später bekannt geworden sind, ne, die ich 2003 hier habe auftauchen lassen und die dann später groß geworden sind. Es kommen noch ein paar andere vor, Tim Bensko und Kurt Krömer und irgendwie so ein paar Leute tauchen noch auf. Und zum anderen fand ich diesen Clash interessant, ne, von jemandem, der auch komische Geschichten auf der Bühne vorliest, aber halt mit dem Deutschlehrer-Zeigefinger gegenüberzustellen mit diesen schluffigen Lesebühnenleuten, die halt Anarchisten sind und Dadaisten manchmal sogar. Ne? Und was die gegenseitig voneinander denken, was das jeweilige Publikum voneinander denkt, das fand ich, also die Sprengkraft ist ja, das macht ja großen Spaß zu schreiben. Ne? Das fand ich schön.
Das macht auch großen Spaß zu lesen. Dem Dativ ist der Genitiv sein Tod, so hieß dann, glaube ich, der Bestseller, der dann daraus entstanden ist. Es gab ja diese Auftritte nicht, hast du gesagt, aber es ist ja tatsächlich dann ein Bestseller erschienen und in deinem Buch machen sich ja die Leute von der Lesebühne, die das organisieren und ihn auch ja eingeladen haben oder haben auftreten lassen, darüber lustig. Ja, der behauptet, da schreibt er an einem Buch und
Wird er eh nicht. Ja, genau.
Ja. Wann hast du denn eigentlich den Humor von Loriot entdeckt für dich? Also, und was bedeutet dir Loriot?
Also ich glaube, das war schon sehr früh. Ich erinnere mich daran, meine Eltern hatten im Regal diesen Band Loriots dramatische Werke. Ist, glaube ich, in den 80ern erschienen. Also die Texte von seinen Sketchen. Und das habe ich zuerst wahrgenommen. Ich habe das zuerst gelesen und dachte schon, haha, wie lustig. Und dann kam es irgendwann im Fernsehen. Also es ging schon, ich glaube, zum ersten Mal gelesen habe ich das mit, weiß ich nicht, 9 oder 10 oder sowas und dann ein Jahr später oder sowas im Fernsehen gesehen. DVDs gab es nicht, Internet gab es nicht, ne? VHS-Rekorder hatten wir nicht. Ne? Also war das schon sehr früh. Meine Eltern waren sowieso schon vor mir Loriot-Fans, dankbarerweise. Und in meiner Familie war er immer eine Größe. Es gibt ja Leute, die können sich in Loriot-Zitaten unterhalten. Meine Familie gehört dazu. Wir haben immer morgens am Frühstückstisch, das war immer so die Zeit, wo wir alle, ich habe zwei Geschwister, also wir waren zu fünft, wo wir alle immer zusammensaßen. Und da haben wir schon Quatsch geredet. Und meine Mutter sagte immer, wenn bei uns jemand am Tisch sitzt, der muss doch denken, wir sind alle bescheuert, weil wir halt nur in Zitaten geredet haben und uns gegenseitig so Brocken um die Ohren geworfen haben und uns kaputt gelacht haben dabei.
Herrlich. Wie hast du dich dann Loriot, dem Privatmenschen, genähert? Weil er taucht ja in deinem Roman auf als Vico von Bülow, als, ja, als Mensch, als private Person, als Freund von Wolfgang.
Also zum einen gibt es dankbarerweise ein Porträt über ihn von seinem langjährigen Assistenten Stefan Lukschi. Das heißt, der Glückliche schlägt keine Hunde, ein Loriot-Porträt. Da spricht er sehr offen über Vico von Bülow privat. Dann gibt es ein paar Leute, die mit ihm gearbeitet haben, die über ihn noch was erzählt haben, gerade nach seinem Tod. Es gab auch mal zu Corona-Zeiten eine Online-Diskussion, die natürlich dankbarerweise dann immer noch online stand, die ich sehen konnte mit Leuten, die mit ihm gearbeitet haben. Auch alles, was so kam zu seinem 60., 70., 80. Geburtstag, da sind ja auch dann Leute befragt worden, die entweder mit ihm zusammengearbeitet haben oder lange Kollegen von ihm waren oder so. Und da kommt so einiges durch und es scheint wirklich so zu sein, da sind sich eigentlich alle auch einig, dass er ein sehr zugänglicher, offener, warmherziger und nicht im Mindesten cholerischer Mensch gewesen sein muss. Also eine Mitarbeiterin erzählte die Anekdote, dass er hatte sich ein neues Auto gekauft, holte sie in der Stadt ab und als sie im Auto saßen, stellten sie fest, was stinkt denn hier so? Naja, und sie war halt in einen Hundehaufen getreten, hatte auch noch ihre Tasche auf den Boden gestellt und damit irgendwie den ganzen Kram an der Tasche und dann war es auf dem Sitz und auf dem Boden und sie hat sich furchtbar entschuldigt und es war unglaublich peinlich und Vico von Bülow muss nur gelacht haben und gesagt haben, ist ja erstaunlich, was alles so passiert. Im neuen Auto, ne? Die meisten Leute würden ausrasten, er anscheinend nicht.
Also persönlich getroffen hast du ihn offenbar nicht und auch nicht live erlebt mal?
Nein, leider nicht.
Was findest du am lustigsten an Loriot? Oder weißt du noch, über was seine Familie sich am meisten kaputt gelacht hat? Und macht ihr das immer noch?
Also
mit dem Küchentisch in Loriot-Zitaten sprechen?
Das gibt's immer noch, ja. Es kommt natürlich nicht mehr so häufig vor, dass wir alle fünf beieinander sitzen, weil wir ja so in alle Winde verstreut sind, meine Geschwister und ich. Ne? Aber das gibt's immer noch. Und ich glaube, am komischsten finde ich, dass er einfach seine Komik mit großem Ernst gespielt hat. Ne? Er war nie einer, der gesagt hat, guck mal hier, ich bin lustig. So wie das zum Beispiel Heinz Erhardt gemacht hat. Ne? Der immer so, hahaha, ich bin heute wieder ein Schelm. Das hat Loriot nie gemacht, sondern alles, was, wenn bei ihm jemand gescheitert ist, und es ging ja ganz viel ums Scheitern, dann war das immer mit großem Ernst und mit dem Versuch, irgendwie die Würde zu erhalten, das macht das natürlich noch viel komischer. Ne? Wenn jemand sagt, guck mal, ich rutsche auf der Bananenschale aus, denke ich so, ja, gut, toll. Aber wenn jemand würdevoll übers Pflaster schreitet und auf einmal macht es Batsch und er liegt auf der Nase, das ist viel komischer und das konnte er wirklich sehr gut.
Was hast du dir denn abgeguckt von ihm? Ich meine, du stehst ja auch als Kabarettist auf der Bühne, jetzt auch gerade mit einem neuen Programm, tourst du ja auch und du bist Musiker, ja, du schreibst Bücher. Also was hast du dir von Loriot abgeguckt, würdest du sagen?
Also ich glaube, wenn man mich auf der Bühne sieht, würde man nicht sagen, das ist ein Loriot-Adept. Aber was man bei ihm sehr gut lernen kann, ist, glaube ich, Dialoge zu schreiben, zwischen die kein Blatt Papier passt. Seine Dialoge sind ja immer geschliffen scharf gewesen, ne? Auch wenn es natürlich um Sachen ging, wo Leute sich versprechen, der eine antwortet völlig quer und so. Klingt jetzt erstmal widersprüchlich, dass sie gestochen scharf sind, aber doch, ich glaube, die Repliken, wie sie da stehen, die können nur so da stehen, wie er es macht. Das versuche ich auch immer so zu machen, dass kein Wort zu viel ist und kein Wort zu wenig. Es gibt auch den Satz, ein Werk ist erst dann vollständig, wenn man nicht mehr wegnehmen kann. Und ich glaube, da ist viel dran. Dialoge sind, glaube ich, das, was mich am meisten geprägt haben von ihm, ja.
Du machst viele verschiedene Dinge. Du bist Musiker, Kabarettist, Autor, ich habe schon gesagt. Wann machst du was oder wie passiert das bei dir?
Im Prinzip mache ich alles gleichzeitig. Natürlich hat die Corona-Zeit den einzigen Vorteil gehabt, dass ich so viel Zeit hatte, ein Buch zu schreiben. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist es zum großen Teil Text und Musik. Also das passiert auf der Bühne gleichzeitig. Das Schreiben von Büchern, die Zeit muss ich mir natürlich dann abknapsen. Das passiert dann halt in Zeiten, wenn ich mal ein paar Monate frei habe oder wenig Auftritte habe oder so. Weil ich glaube auch, man muss da wirklich Kopf über sich hineinbegeben, sonst macht das keinen Sinn. Da kann man nicht irgendwie mal hier was und mal da was, sondern man muss da sich richtig, richtig tief reinknien. Das heißt, fürs nächste Buch werde ich mir irgendwann wieder mal pro Jahr immer ein paar Monate nehmen müssen, in denen ich mich da hineinbegebe, weil ich hoffe ja, es kommt keine neue Pandemie mehr. Ne? Das wollen wir ja alle nicht.
Nein, das wollen wir alle tatsächlich überhaupt gar nicht. Das heißt, das Buch ist tatsächlich während der Corona-Pandemie vor allem entstanden.
Während dem zweiten Lockdown war es so, ich hatte damals zwei Entwürfe zu zwei verschiedenen Romanen, wusste noch nicht genau, welchen ich ausarbeite. Und dann ist es im Laufe des Jahres 21, glaube ich, ist es klar geworden, dass es dieser Entwurf wird. Und dann hatte ich, glaube ich, noch die Hälfte vor mir. Aber ein ganz großer Teil war ja schon angelegt. Die Figuren waren da, die Konflikte waren da, die Storyline war im Prinzip schon da. Ich musste es dann halt nur noch so hinschreiben, dass es sich für mich noch schlüssig angefühlt hat. Das ist natürlich auch noch ein großer Teil der Arbeit, aber ich musste mir über viele Sachen keine Gedanken mehr machen.
Wenn ich das so richtig sehe, du hast ja schon Bücher geschrieben, aber das ist dein erster Roman. Hast du immer schon vorgehabt, ich schreibe mal irgendwann einen Roman?
Also mein erstes Buch damals, das war 2012, On the Left You See the Siegessäule. Wenn ich hochstapeln will, sage ich immer ein komischer Episodenroman. Denn es waren ja eigentlich ursprünglich mal Kurzgeschichten über diesen Job als Stadtbilderklärer, den ich damals gemacht habe. Aber auf damals 304 Seiten war es mir natürlich auch wichtig, irgendwie einen Bogen zu finden. Also ich habe auch das schon so ein bisschen als größere Geschichte angelegt. Ich habe aber dann wirklich tatsächlich in den letzten Jahren, immer wenn ich einen Roman gelesen habe, gedacht, verdammte Scheiße, das kann ich doch auch. Ja, jetzt mach's halt mal. Man muss es halt nur irgendwann mal machen. Ja, ich wollte es schon immer. Also, und das ist jetzt auch kein Zufall gewesen, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, sondern ich habe gedacht, so irgendwann muss der Roman mal passieren. Und jetzt mach's mal. Ja, doch, wollte ich schon immer.
Okay, Romane schreiben ist das eine, Romane lesen das andere. Wir empfehlen auch immer Bücher in diesem Podcast. Den Hörerinnen und Hörern und uns auch gegenseitig. Und jetzt bin ich natürlich gespannt. Wir sind bei den Buchempfehlungen angekommen. Welches Buch du mitgebracht hast, Tillmann?
Ich habe mitgebracht von Thomas Glavinitsch, Wie man leben soll. Das ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte, die über mehrere Jahre geht und die ich unglaublich komisch finde. Zum einen, weil er sehr dicht erzählt und das ist alles so im Stil eines Ratgebers gehalten. Es ist immer nur in der Mann-Perspektive. Er schreibt nicht irgendwie der Protagonist oder er geht da und dahin, sondern wenn man morgens aufwacht und traurig ist, dann hat man so ungefähr. Und ich habe jetzt neulich wieder reingeguckt, es ist sehr schnell erzählt, sehr dicht erzählt. Dadurch macht es Sachen sehr komisch. Es ist natürlich ein bisschen anders, als ich es mache. Also ich schreibe viel in Szenen und in Dialogen. Das ist Thomas Glavinitsch, Wie man leben soll, nicht, sondern er hat immer so ein ganz großes Bild vor Augen. Aber trotzdem, bei jedem Satz denkt man so, oh fuck, ja, so ging es mir auch, als ich Mitte 20 war. Oh scheiße, oh, da hat er, oh, woher kennt er mich?
Ist es ein Buch, das du immer wieder in die Hand nimmst und liest?
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein Buch, das ich manchmal in die Hand genommen habe, um mich auf andere Sachen zu bringen. Er hat noch ein anderes Buch, das mir sehr am Herzen liegt, geschrieben. Das heißt, Das bin doch ich. Das ist so ein bisschen autofiktional. Da sind auch sehr viele Wahrheiten über Menschen drin.
Und über den Literaturbetrieb, ne? Ja, das kenne ich auch, ja.
Über den Literaturbetrieb, über den mache ich mich ja ganz am Ende auch noch lustig im Buch. Und manchmal habe ich zu einem dieser beiden Bücher gegriffen, wenn ich nicht weitergekommen bin. Nicht, um jetzt mir irgendwie zu denken so, ich mache das jetzt so wie er, sondern das triggert dann irgendwas im Kopf. Oder dann kommt man auf eine andere Idee und denkt so, ich glaube, jetzt weiß ich es so ein bisschen. Also mich haben die beide sehr inspiriert, ja.
Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, welches Buch ich nun empfehlen möchte und habe deshalb zwei mitgebracht. Vielleicht kennst du auch das eine oder andere. Und zwar ist es zum einen Borat Chung, Der Fluch des Hasen. Borat Chung ist eine Autorin aus Südkorea, 1976 geboren. Und sie hat hier 10 Kurzgeschichten geschrieben in diesem Buch. Und das sind Kurzgeschichten, die relativ harmlos anfangen und dann immer in so eine Art Science-Fiction oder Horror abrutschen oder reingleiten und die ein bisschen von Alltagssituationen erzählen und von dem alltäglichen Horror, der dahinter liegt. Also es geht um die südkoreanische, sehr normierte Gesellschaft, aber es ist auch übertragbar auf unsere Gesellschaft und unsere Welt. Also das ist so eine Leseerfahrung, die so zwischen vielleicht magischem Realismus, virtuellen Welten und wirklich echtem Horror liegen. Sehr amüsant, sehr verstörend zu lesen. Also übersetzt hat diese Kurzgeschichten Ki Yang Lee, die gerade mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Erschienen ist das Buch bei Kulturbooks. Interessieren dich solche Geschichten, solche Stories?
Also wenn du magischer Realismus sagst, dann springt sofort was an in meinem Kopf. Daniel Kehlmann wird ihm ja auch zugerechnet und ich bin wirklich ein großer Daniel Kehlmann-Aficionado. Ich habe von Borat Chung noch nichts gehört, aber jetzt steht's auf der Liste.
Und das andere, was ich mitgebracht habe, Ilona Hartmann, Klarkommen. Das habe ich mitgebracht, weil das so ein bisschen auch ein Roman ist über das Coming of Age, über Menschen, die von der Provinz in die Großstadt ziehen und die allerdings große Erwartungen haben daran. Das Leben wird jetzt aufregend und sie erleben jetzt Dinge, die sie vorher nie erlebt haben. Und dann kommt alles ganz anders und das Leben ist so langweilig wie zuvor auch. Und Ilona Hartmann ist eigentlich, ja, kann man so sagen, sowas wie so ein Social Media Star, hat 75.000 Follower auf X, lebt in Berlin und schreibt hier in so kleinen, unaufgeregten Episoden. Manchmal gibt es auch nur eine Überschrift und einen Satz, zum Beispiel Kneipenjahre gab's nicht. Das ist ein Kapitel. Also auch ganz wunderbar zu lesen, viel ernsthafter als dein Roman, aber eben auch von Menschen, die mit großen Erwartungen irgendwo hingehen und dann kommt alles ganz anders. Wobei dein Protagonist geht ja eigentlich eher mit nicht so großen Erwartungen dahin und dann passiert alles.
Ja, mein Protagonist hat zwar die Erwartung, dass er in Berlin sein kann, wer er will und niemand ihn in eine Schublade steckt. Ansonsten hat er nicht viele, aber sogar diese Erwartung wird enttäuscht. Ja, Ilona Hartmann, der Name ist mir auch über den Weg gelaufen in den letzten Wochen. Ich habe mich allerdings noch nicht mit ihr befasst, muss ich gestehen.
Ist bei Ullstein erschienen, Klarkommen von Ilona Hartmann. Wir sitzen ja hier am Savigny-Platz. Tillmann, neben dem Wohnhaus, dem ehemaligen Wohnhaus von Vico von Bülow, von Loriot. Der Savigny-Platz löst bei mir Erinnerungen aus an meine Studentenzeit. Nicht unweit, also hier da schräg gegenüber, da war früher eine Weinstube, die Weinstube am Savigny-Platz, da habe ich gekellnert, mehrere Jahre. Da erinnere ich mich noch dran, dass ich dann auch oft in den sehr kalten Wintern um irgendwann 4 Uhr nachts hier an der Ecke am Savigny-Platz stand und eine halbe Stunde auf den Nachtbus gewartet habe, dass er mich nach Hause bringt. Genau, hier habe ich gekellnert und auch nicht so weit entfernt von hier ist ja das Cinema Paris, ein Kino, wo ich auch mal gearbeitet habe und wo auch Vico von Bülow öfter mal kam und das war immer ganz lustig, der hat nämlich immer angerufen, um Karten zu reservieren. Hier von Bülow, Vico von Bülow. Ich hätte gerne 2 Karten für die Abendvorstellung. Das ist meine persönliche Verbindung und Erinnerung an Vico von Bülow. Und der kam dann auch immer, das war irgendwie sehr, ich wusste ihn damals noch gar nicht so sehr zu schätzen, wie ich ihn jetzt zu schätzen weiß.
Also du hast ihn gesehen, Mensch, da bin ich ein bisschen neidisch.
Ich habe ihn gesehen, ja. Der Savigny-Platz ansonsten, ist das so ein Ort für dich, mit dem du etwas verbindest?
Ich selbst eigentlich nicht, nee. Das Zentrum meiner Wahrnehmung war ja immer Mitte Friedrichshain, Prenzlauer Berg. Ich habe die größte Zeit einfach in diesen Gegenden verbracht. Ab und zu ist man natürlich auch mal nach Charlottenburg gefahren, meistens aber, um in die Schaubühne zu gehen. Ansonsten verbinde ich mit dem Savigny-Platz, dass ich mal hier gesehen habe, wie jemandem, wie einer armen Kellnerin von einem Dieb der Geldbeutel entrissen wurde. Das ist bis heute ein prägendes Erlebnis gewesen hier.
Orte. Für deinen Roman, waren die wichtig, dass du zum Beispiel dir Orte anguckst, wo Vico von Bülow aktiv war oder, keine Ahnung, dass du nochmal ins Theater gehst, um die Theaterszene beschreiben zu können, solche Sachen?
Also die Theaterszene, das habe ich zum großen Teil habe ein paar gute Freundinnen, die im Theaterbetrieb arbeiten, die mir solche Geschichten erzählt haben und die zum Glück dann auch, als das Buch fertig war, gesagt haben, ja, da hast du recht. Die habe ich zwischendurch auch immer wieder gefragt, so, was passiert denn im Theater, wenn das und das, wie würde der Regisseur darauf und darauf reagieren? Und dann haben die gesagt, so und so. Und ich habe keine Kritik bekommen dafür, zum Glück. Und ja, also Orte sind wichtig für das Bild, das in meinem eigenen Kopf entsteht. Ich habe auch festgestellt, dass ich viel Zeit auf Google Maps verbracht habe, um zu gucken, so wie war das doch an dieser Straßenecke, wie ist das hier und so. Nicht unbedingt, weil ich den LeserInnen vermitteln will, wie es genau an dieser Ecke ausgesehen hat, sondern weil ich glaube, dass das Bild muss für mich schon mal in meinem Kopf stimmig sein. Erst dann kann ich drüber schreiben. Sonst glaube ich mir das selber nicht und ich muss es mir ja selber glauben können, sonst hat es ja keinen Sinn, drüber zu schreiben. Straßenecken ist für mich, das ist vielleicht aber auch so ein Ding von mir, dass ich häufig daran denke, wie sieht eine Straßenecke aus? Und ich habe auch mal festgestellt, es gibt Leute, die sind Super-Recognizer, ne? Die können irgendwie Gesichter gut erkennen. Ich kann Gesichter überhaupt nicht gut erkennen, aber ich habe festgestellt, mit Straßenecken geht es ganz gut. Wenn ich ab und zu irgendwie durchs Internet scrolle oder irgendwo Bilder sehe und denke, das ist doch in Glasgow, da war ich schon mal, stelle fest, ja, da war ich einmal in meinem Leben. Ja. Also Straßenecken sind in meinem Bewusstsein, die müssen stimmen, ja.
Aber Google Maps, du machst das dann mit Google Maps, du fährst jetzt in Berlin hier, kannst ja hinfahren eigentlich und dir die Straßenecke angucken.
Ja, das könnte ich natürlich. Bei Google Maps ist es, ja, warum? Ja, ist eine gute Frage. Naja, vielleicht, weil ich ja grundsätzlich weiß, ne, das habe ich nie Platz, ich weiß ja grundsätzlich, wie er aussieht. Ich weiß nur nicht, an welcher Ecke steht die öffentliche Toilette und ist hier eine Einbahnstraße oder nicht, solche Sachen. Ich muss ungefähr wissen, wie biegt sich hier die Kurve? Wenn hier jemand um die Ecke kommt, wann sehe ich den, wenn ich hier sitze? Ne? Wie sehe ich jemanden, wenn er aus dem Hauseingang kommt? Wie lange kann ich jemanden sehen, wenn er hier langläuft? Das sind, wie gesagt, wahrscheinlich alles keine Sachen, die man im Roman feststellen würde. Dann, oh, er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie die Straßenführung verläuft. Aber ich muss es wissen. Es muss in meinem Kopf, muss es präsent sein. Es ist natürlich atmosphärisch schon anders als Friedrichshain. Das muss ja auch irgendwie in meinem Bewusstsein irgendwie klarkommen. Ne? Also diese Charlottenburger Häuser, ich nehme mal an, das hier war mal früher der Dienstboteneingang hier nebendran und das hier der für die Herrschaften. Ja. Ne? Das ist ja in Charlottenburg sehr verbreitet. Also das ist schon ein bisschen anders als in anderen Stadtteilen.
Na gut, dann verlassen wir jetzt mal hier diesen Ort, diese Restaurantterrasse. Das Restaurant hat noch nicht auf, aber wir konnten hier das Interview führen, haben uns einfach mal hier hingesetzt. Ja, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Schönen Tag noch, die Sonne scheint jetzt schön.
Ich danke dir.
Ja, ein bisschen Sonne auf der Terrasse beim Italiener, darauf hätte ich jetzt auch Lust. Tillmann Birr und Nadine haben sie genossen am Savini-Platz in Berlin-Charlottenburg, direkt neben dem ehemaligen Wohnhaus von Vico von Bülow, also von Loyaux.
Ja, genau. Und da um die Ecke im Ristorante Aida, da hat Loriot übrigens tatsächlich immer gegessen. Das war wohl sein zweites Wohnzimmer. Auf der Speisekarte steht da heute tatsächlich noch das Loriot Lachs Carpaccio.
Nein.
Das war sein Lieblingsgericht. Das habe ich aber alles erst hinterher entdeckt, muss ich gestehen.
Ich fand ja wahnsinnig lustig, dass sich Tillmann Birr mit seiner Familie in Loriot-Zitaten unterhalten kann.
Ich fand ich auch witzig.
Das könnten wir auch, oder?
Ja, klar. Guten Tag, mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
Mit Ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht.
Früher war mehr Lametta.
Ich will hier einfach nur sitzen.
Das Bild hängt schief.
Oh,
und so weiter. Geht doch.
Ich glaube, also das ist vor allem für Loriot-Fans das Buch.
Ja, es ist für Loriot-Fans, aber nicht nur. Ich habe wirklich sehr gelacht, weil ich einfach vieles von damals wiedererkannt habe. Von diesem Berlin-Spirit, von den alten Lesebühnenköpfen, von der Theaterszene, einfach von Berlin, von vor 20 Jahren. Und da kann man sich herrlich mit Tillmann Birr und seinem Protagonisten Wolfgang durchbewegen und einfach wirklich herzhaft und laut lachen. Und natürlich, Loriot taucht auf und man lernt ihn von einer privaten Seite kennen, die sich Tillmann Birr halt größtenteils ausgedacht hat. Er hat ihn ja nie wirklich kennengelernt, aber man weiß ja doch so einiges über Loriot mittlerweile. Und es macht einfach wirklich riesigen Spaß.
Wie sind Sie hier reingekommen? So ist der Titel des Romans von Tillmann Birr. Auch das ist natürlich ein Zitat von Loriot aus dem Film Papa Ante Portas. Das Buch ist im Satir-Verlag erschienen, hat 330 Seiten und kostet 23 Euro. Und die Buchtipps aus dieser Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes und natürlich auf den Homepages von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Und uns gibt's jeden Donnerstag neue Orte und Worte in der ARD-Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen. Bewertet uns gerne, gebt uns ein paar Sterne und hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Und in der ARD-Audiothek, wenn ihr jetzt noch nicht genug habt von Loriot, findet ihr den wunderbaren Podcast Loriot 100 mehr Lametta mit Ariana Barbori, die sich mit Promis unterhält, eben über Loriot und seinen Humor. Und in der ARD-Audiothek findet ihr auch den Podcast Nicht witzig. Humor ist, wenn die anderen lachen. Und das ist wirklich interessant. Der Journalist Manuel Stark ist Autist und mit Comedy und Humor kann er nicht so viel anfangen. Und deshalb versucht er, das herauszufinden im Gespräch mit den bekanntesten Comedians Deutschlands. Nicht witzig erscheint wöchentlich in der ARD-Audiothek zum Weiterhören.
Ja, und wir sagen für heute Tschüss bei Orte und Worte. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und und RBB24 Inforadio.